Wir machen heute weiter mit der Serie Himmel auf Erden, in der es um die Zeichen im Johannesevangelium geht. Hinweiszeichen. Wir sollen sehen. Und im biblischen Sprachgebrauch gehört zum Sehen dann auch immer das Erkennen. Also man sieht nicht nur was, sondern indem man etwas sieht, erkennt man etwas. Bei den Verkehrszeichen ist das ganz offensichtlich. Die Verkehrszeichen signalisieren uns Gefahren oder auch andere Hinweise, Verhaltensweise. Also die nur zu sehen reicht nicht. Man muss sie verstehen und erkennen. Und genau darauf zielen auch die johannäischen Zeichen, die Hinweiszeichen. Wir sollen etwas sehen, wir sollen Jesus sehen lernen und dann ihn erkennen und verstehen. Und das gehört im biblischen Sprachgebrauch alles zum Phänomen deines Herzens. Also heute Morgen geht es um diesen Bibeltext, den ich gleich lesen werde, ja. Aber es geht zugleich um dein Herz, denn mit deinem Herzen kannst du sehen und erkennen und verstehen. Und das alles zielt darauf, dass du anfängst zu lieben. Und das ist für mich ein fantastisches Sprachumfeld. Also das Sehen, das Erkennen, das Verstehen zielen ab auf das Lieben. Und vom Lieben geht es dann auch weiter. Aber vom Text betrachten her ist heute schon ein großer Schritt getan, wenn wir zum Verstehen kommen und auch zum Lieben. Das ist also den Weg, den ich mit euch gehen möchte. Johannes 6, die Verse 1 bis 15, und ich lese uns diesen Text vor und mache schon einige Bemerkungen zur Übersetzung, während ich lese. Es ist also nicht nur eine Lesung, sondern schon auch ein wenig Kommentar an manchen Stellen. Bald darauf ging Jesus ans andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias genannt wird. Eine große Menschenmenge folgte ihm, denn sie hatten die Zeichen gesehen, die er an den Kranken tat. Da fällt uns auf, dass das Wort Wunder vermieden wird. Und dass es bei diesen Zeichen, die man an Kranken tut, um Heilungen geht. Man kann also vermuten, dass wir im Evangelium selbst mehr Zeichenhaftes erleben, verfolgen können, als das, was nachher auch ein bisschen aufgelistet ist. Nach der biblisch-johannäischen Lesung und Lesart, Zählart sind wir jetzt beim vierten Zeichen. Aber jeder, der etwas Heilsames mit Jesus erlebt hat, der hat eben auch etwas Zeichenhaftes erlebt. Und diese Zeichen sind lockend. Menschen, große Menschenmengen folgen Jesus. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das ist auch auffallend. In den letzten Zeichen waren die Jünger gar nicht dabei. Und an dieser Stelle tauchen sie sehr deutlich auf. Mit diesem vierten Zeichen wird der Schülerkreis Jesu unterwiesen. Es ist etwas Zeichenhaftes für diesen Kreis. Und deswegen glaube ich auch, dass die Formulierung auf den Berg, so wie es wörtlich heißt, nicht zufällig ist. Denn der Berg, ist, und so viel habe ich im Alten Testament dann doch mitgekriegt, immer auch der Berg, auf dem Adonai, der Gott Israels, Mose begegnete und dem Volk Israel die 10 Worte schenkte. Das ist der Berg. Und wenn von dem Berg die Rede ist, dann denken alle jüdisch alttestamentlich geprägten Menschen an dieses Ereignis. Und im Herzen wächst eine Vorfreude. Gott kommt uns wieder nah und Gott beschenkt uns. Hey, das ist wie Ostern, das ist wie Weihnachten, da kann man sich drauf freuen. Und wenn es hier heißt, dass Jesus auf den Berg gegangen ist, dann neigen viele Übersetzer eben dazu, davon zu reden, dass es ein Berg war, denn es gibt in echt in Galiläa gar keine Berge. Deswegen ist eine der Geografie angemessene Übersetzung tatsächlich Anhöhe. Das finde ich ein schönes Wort, Anhöhe. Ich denke, wir Solinger kennen alle diese wunderbaren Anhöhen, die uns von Ortsteil zu Ortsteil führen, durch die unterschiedlichen Täler und Bäche. Es sind alles Anhöhen, es sind keine Berge, es sind Anhöhen. Ja. Aber um all das geht's gar nicht, sondern es geht um den Berg, auf den Jesus natürlich gar nicht in echt gegangen ist. Aber der Evangelist benutzt diese Formulierung, um uns Lesern deutlich zu machen, hey, passt auf, was jetzt passiert, das hat diese Qualität, wie damals, als Mose diese Worte von Gott geschenkt bekommen hat. So was Starkes kommt auch jetzt auf den Jüngerkreis zu. Es war kurz vor dem Passafest, dem großen Fest der Juden. Jesus blickte auf und sah, dass die große Menschenmenge zu ihm kam. An dieser Stelle ist die Basisbibel korrekt, indem sie zweigliedrig formuliert. Jesus blickt auf, erhebt seinen Blick, um in die Umgebung zu schauen, und er sieht. Und damit ist der Fokus auf Jesus gelegt. Er ist der Handelnde. Von ihm gehen auch nachher alle Aktionen aus. Und es beginnt damit, wie so oft, dass Gott oder Jesus uns sieht. Und deswegen ist das für mich ein erster wichtiger Akzent. Es beginnt damit, dass ich gesehen werde. Nicht von irgendwem, sondern von Jesus. Jesus blickt auf und sieht dich an. In der großen Menschenmenge sieht er dich als einzelne Person. Jo, und dann sagt er zu Philippus, wo können wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Ja, an der Frage fällt nichts Besonderes auf. Irgendwo wird wohl ein Laden sein. Irgendwo ganz bestimmt. Aber, es heißt weiter, das sagte er aber, um Philippus auf die Probe zu stellen. Und an der Stelle gibt es sprachlich eigentlich kein Weg dran vorbei. Man muss das Ding wirklich mit auf die Probe stellen übersetzen. Obwohl dieses Wort jedes Mal, wenn ich es lese, mich an irgendwelche Schulerfahrungen erinnert, auf die Probe stellen, Test, Hausaufgabenkontrolle, Arbeitskontrolle, Proben, Test, das fühlt sich nie gut an. Und deswegen kriegt diese Formulierung, dass Jesus so mit seinen Jüngern umgeht, also unklug, schade. Ich möchte eigentlich deutlicher sein und sagen, hör mal, so möchte ich nicht, dass du mit mir umgehst. Das will ich nicht. Aber ich ahne natürlich, dass ich eine Geschichte mit dem Worb auf die Probe stellen habe. Und dass das daher an mir liegt. Denn das, worum es Jesus einfach geht, ist, er will einfach mal wissen, wie sich der Philippus verhalten würde. Der ist neugierig. Er ist neugierig und möchte gerne checken, ob Philippus schon was von ihm gelernt hat. Und das ist eigentlich was Schönes. Das ist eigentlich was Schönes. Und dann heißt es weiter und es geht eigenwillig weiter. Er selbst wusste längst, was er tun wollte. Diese Geschichte von die Speisung der 5000, die auch in anderen Evangelien uns überliefert ist, hat bei den anderen Evangelien, den Synoptikern, oft den Akzent, dass die Menschen ja wirklich richtig hungrig waren. Und weil die so hungrig waren, müssen die jetzt auch was essen. Und weil es da nichts gab, muss da auch jetzt einfach das Speisungswunder passieren, damit die armen Leute satt werden. Aber diesen Fokus, den sehen wir hier im Johannesevangelium überhaupt nicht. Sondern hier geht es um Jesus. Jesus weiß schon, was er tun will. Ob die richtig hungrig sind oder nicht, spielt vielleicht gar keine Rolle. Jesus will etwas tun, etwas Zeichenhaftes, um damit auf sich selbst hinzuweisen. Also ich sag's mal überspitzt, Jesus geht es um sich. Er möchte sich ins rechte Licht setzen und das natürlich für uns. Also im nächsten Schritt geht es dann schon um uns. Denn wenn er sich ins rechte Licht stellt, dann können wir ihn erkennen. Dann können wir verstehen, um was es ihm geht. Und dann können wir dahin gelockt werden, ihn zu lieben. Er wusste schon, was er tun wollte. Und Philippus antwortet: Nicht einmal Brot für 200 Silberstücke reicht aus, dass jeder auch nur ein kleines Stück bekommt. Da sagte einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus: Hier ist ein kleines Kind. Es hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Und da habe ich sofort Bilder im Kopf, dass wirklich ein Kindergartenkind, so ein vorwitziges Kindergartenkind, da mit 2 Baguettes unterm Arm, oder wie viel waren es? 5? 5. Also 5 Baguettes. 5 Baguettes unterm Arm, die dann auch so richtig schön abgeknickt werden, wenn man die unterm Arm so hält und in der anderen Hand dann die Fische, ja, dass das da so rumläuft. Frage ich mich erstmal, ja, wo hat das Kind denn die Dinger her? Gibt es da also doch eine Bäckerei in der Nähe? Alles kein Problem, die könnten auch alle sich irgendwie was zu essen holen. Ja, da kann man drüber nachdenken. Der Text selber lässt eher an was anderes denken. Es war gar nicht ein kleines Kind, so wie ich das im Kopf habe, sondern es war ein Junge, es war eher ein Teenager. Und man nimmt in der Auslegungsgeschichte an, dass das durchaus ein Kind aus einer Sklavenfamilie war. Auf jeden Fall aus einer sehr armen Familie, denn es hat Gerstenbrot. Und Gerstenbrot war das billige Brot, das Weizenbrot war das teure. Und das Johannesevangelium ist die einzige Stelle, die eben deutlich vom Gerstenbrot spricht. Das ist dem wichtig gewesen. Es ist das nicht so hochwertige Brot. Es ist Gerstenbrot. Und es ist ein Sklavenjunge, ein armer Junge, ein Teenager, der das vielleicht verkaufen wollte für seine Eltern. Aber der Jünger sagt weiter: Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jesus sagte: Sorgt dafür, dass die Menschen sich setzen. Der Ort war dicht mit Gras bewachsen. Da kann man sich dann schön weich draufsetzen, ne? Dort ließen sie sich nieder, es waren etwa 5000 Männer. Dazu gehören dann natürlich die Kinder und Frauen, war also eine ordentlich stattliche Menschenmenge. Jesus nahm die Brote und dankte. Dann verteilte er sie an die Leute, die dort saßen. Genauso machte er es mit den Fischen. Und wieder schreibt Johannes etwas, was wir nur bei ihm finden, dass nämlich Jesus das Brot und die Fische verteilt. In den anderen Speisungserzählungen spricht er auch das Dankgebet, das Segensgebet, und dann gibt er das seinen Jüngern und sagt, so, und jetzt speist diese Menge. Und die Jünger schauen auf die paar Baguettes oder Fladenbrote, auf das bisschen Trockenfisch oder was auch immer das für Fische waren. Und die fangen an, zaghaft zu verteilen und merken, in dem Moment, wo sie das, was sie haben, weitergeben, werden alle auf einmal satt. Hier ist das anders. Warum ist das hier anders? Na ganz klar, wir sollen allein oder vor allen Dingen den sehen, auf den der Scheinwerfer gerichtet ist, Jesus. Er ist derjenige, der dich sieht und er ist derjenige, der für die Gaben, die einfachen Gaben, die andere mitbringen, dankt. Und er ist derjenige, der diese Gaben verteilt. Er verteilt das unter die Menschen. Alle bekamen so viel, dass alle satt wurden? Nein, alle bekamen so viel, wie sie wollten. Das ist ein angenehmer Unterschied, oder? Also, ich war die letzten Tage bei Verwandtschaft in den neuen Bundesländern. Da ist die Küche etwas anders, etwas derber, denn das ist eine Landwirtschaft. Und da habe ich mich nicht lumpen lassen. Ne? Also so viel, dass man satt ist, das geht schnell. Ne? Das ist dann auch manchmal schade. Und schön, wenn der Abend dann lang ist, die Getränke gut und man eben so viel essen kann, wie man will. Das ist Luxus. Das sollte man nicht jedes Mal machen, aber hey, es ist ein Zeichen von Lebensfreude. Da ist einer nicht knauserig, sondern meine Cousine hat die ganze Speisekammer rausgeholt und hat dem armen Wessi mal gezeigt, was es im Osten so leckere Sachen gibt. Ey. Gut, ich habe nicht alles gegessen. Was, wird euch später meine Frau erzählen. Aber ich habe das genossen. Und um dieses Genießen geht es hier auch. Wir sollen Jesus so sehen, dass er derjenige ist, bei dem man sich nicht nur satt essen kann, sondern, ja, da kannst du so viel essen, wie du willst. Ein besonderer Akzent, ein mutiger Akzent. Als sie satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern, sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt oder damit nichts verloren geht. Das hat mich auch überrascht. Das ist Gerstenbrot. Das ist das billigste Brot. Warum macht er sich auf einmal so einen Kopf um die Reste? Die kannst du doch alle trocknen und nachher Paniermehl draus machen. Aber mehr doch nicht. Hey, das ist nur Gerstenbrot. Nein, irgendwie scheint durch das ganze Geschehen aus diesem Gerstenbrot etwas Besonderes geworden zu sein. Es steht für etwas Besonderes und das soll verwahrt werden. Das soll eben nicht umkommen, nicht verderben. Das taten sie und füllten 12 Körbe mit den Resten von den 5 Gerstenbroten. So viel war nach dem Essen übrig geblieben. Als die Leute sahen, was für ein Zeichen Jesus getan hatte, sagten sie, er ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Und da merkte Jesus, dass sie bald kommen würden, um ihn mit Gewalt zu ihrem König zu machen. Warum? Ja, das wäre doch ein super König, ein Brotkönig, der genug Brot für alle gibt. Das ist ein Sozialprogramm. Das ist eine Grundsicherung, die ist doch revolutionär. Jesus ahnt, dass es in Richtung Brotkönig werden gehen könnte. Und an der Stelle berührt mich das gar nicht so sehr, denn ich brauche keinen Brotkönig. Da kann ich schon selber für sorgen. Aber hinter dieser Formulierung Brotkönig steckt was anderes. Das ist die Sichtweise auf Jesus, der gerne dann gerufen wird, wenn man Probleme zu lösen hat. Das Brot ist gerade ausgegangen, könnte ich einen Brotkönig gebrauchen, der mich mit dem versorgt, was ich brauche. Hab da gerade eine blöde Krankheit, könnte gerade mal jemanden gebrauchen, der mich gesund macht. Ich bin mal gerade ein bisschen traurig, ich könnte mal gerade jemanden gebrauchen, der mich ein bisschen fröhlich macht. Das ist so ein Problemlöser, Jesus. Und der Brotkönig ist ein Problemlöser. Und Jesus spürt, dass die Menschen in der Versuchung stehen, ihn so zu sehen. Und so möchte er nicht gesehen werden. Wir sollen ihn anders sehen. Darum zog er sich wieder auf den Berg zurück. Da steht auf einmal den Berg, ne? Auf jeden Fall. Auf den Berg zurück. Er ganz allein. Nächste Folie bitte. Jesus sehen lernen. Als erstes sollen wir ihn so sehen, kannst schon weiterklicken bitte, dass wir natürlich in ihm den jüdischen Messias, den Christus, sehen, aber nicht als Brotkönig. Sondern wir sollen ihn anders sehen. Und dazu müssen wir über unsere Geschichte hinausgehen. Wir müssen hineinsteigen in die anschließende Jüngerrede. Und dort spricht Jesus von diesem Zeichen und er erklärt, müht euch nicht ab für verderbliche Nahrung. Bemüht euch um Nahrung, die bis zum ewigen Leben vorhält. Die wird euch der Menschensohn geben. Die wird er euch geben. Also, wir sollen in Jesus denjenigen sehen, das ist der zweite Punkt, der später in der Chronologie des Evangeliums eine Speise geben wird, die bis ins ewige Leben bleibt. Darauf ist das Brot, was wir vorher gekostet haben, an dem wir uns satt gegessen haben. Und weil es gar nicht so schlecht gebackenes, billiges Gerstenbrot war, haben wir auch noch ein bisschen mehr gegessen, als wir Hunger hatten. Einfach, weil es so lecker aussah. Und Jesus sagt an dieser Stelle, dieses Zeichen soll darauf hinweisen, dass ich später eine Speise euch geben werde, die euch nicht nur für den Moment glücklich und satt macht, sondern die ins ewige Leben bleiben wird. Das ist eine andere Qualität. Das ist eine göttliche Qualität. Es geht über das Brotessen hinaus. Und deswegen die Frage, ja, wovon redet er denn? Redet er vielleicht vom Abendmahl? Ja, ich denke, er redet zunächst und vor allen Dingen von sich selbst. Das ist der dritte Punkt. Denn er spricht am Ende der Brotrede davon, dass er sich selbst geben wird und dass er selbst in Person das Brot des Lebens ist. Und das sind steile Sätze. Und die Menschen sagen, die sind uns viel zu steil. Uns reicht richtiges Brot. Von uns aus auch Gerstenbrot, obwohl wir lieber Weizen hätten. Aber wenn es Gerstenbrot dann wenigstens ist, dann reicht uns Gerstenbrot. Mit deiner Rede, du bist das und dein Brot reicht bis in die Ewigkeit. Also das ist so weit und so kompliziert. Lass uns, wir wollen doch eigentlich lieber den Brotkönig sehen. Und Jesus fragt seinen Schülerkreis, wie seht ihr mich denn? Auch als Brotkönig? Und da sagt Petrus, Herr, zu wem sollten wir sonst gehen? Du sprichst Worte, die ewiges Leben geben. Und deswegen ist die Perspektive an der Stelle, nein, wir wollen dich sehen lernen und dich verstehen lernen. Jesus, wenn wir dir begegnen, dann gibst du uns selbst durch deine Worte und durch dein Leben und durch dein Sterben eine Speise, die in die Ewigkeit hineinbleibt, die uns jetzt mehr als satt macht. Denn sie ist nicht nur etwas für unseren Bauch, sondern sie ist was für unsere Seele, für unser Herz, für unsere Persönlichkeit. Es ist etwas, was uns eine neue Lebensqualität schenkt, weil du dich selbst uns schenkst. Und deswegen wollen wir bei dir bleiben. Und wenn es dann ab und zu Hinweiszeichen darauf gibt, dass du diese Qualität für uns hast, eine Speise, die in die Ewigkeit bleibt. Wenn es dafür ab und zu auch mal ein Hinweiszeichen gibt, dass man richtig sehen kann und dass man richtig essen kann, dann wird uns Menschen das Glauben an dich, das dich erkennen, das dich lieben, leichter fallen. Und so möchte ich den Text für mich so zusammenfassen im vierten Punkt, das ist der letzte. Nach Ostern wird Jesus eine Speise geben, nämlich sich selbst und auch den Heiligen Geist, die Gemeinschaft mit sich, seine Worte, sein Wirken, seine Präsenz auch heute hier durch den Geist und seine Nähe, die duftet nach frisch gebackenem Brot. Und die dürfen wir kosten, damit wir ihn lieben und ihm folgen. Denn es ist eine Speise, die bis in die Ewigkeit bleibt. Amen.